New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge des New Minds AI Podcast. Heute habe ich Kilian zu Gast. Kilian arbeitet im AI-Hub der Firma Bertelsmann. Und wenn die Bertelsmann vielleicht gar nicht so viel sagt, wir haben da mehr Touchpoints mit dieser Firma in unserem täglichen Leben, als man vielleicht denkt. Und mit über 80.000 Mitarbeitenden ist natürlich das Thema generative KI echt schon so ein Brett. Und was der AI-Hub bei Bertelsmann genau macht, wie das Thema Partnerschaft noch angegangen wird, was für Use Cases da entstehen und wie das Thema Education auch für Kilian unglaublich wichtig ist, das besprechen wir heute in der Folge. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und freue mich jetzt auf Kilian. Ja, moin Kilian, schön, dass du hier zu Gast bist und schön, dass wir mal wieder quatschen. Für alle, die dich noch nicht kennen und gerne mehr über dich erfahren wollen würden, wer bist denn du, was machst denn du und warum quatschen wir heute über KI?
Ja, hi Jens, freut mich sehr, dass wir auf diesem Wege mal wieder zusammenkommen. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ja, ich bin Kilian, ich arbeite im Bertelsmann AI Hub. Wir haben uns ja vor ein paar Jahren, was heißt ein paar Jahren, das ist jetzt schon einige Jahre eigentlich her, also über die Startup-Szene kennengelernt. Ich bin eigentlich so immer diesem Startup-Thema und so weiter und alles, was da so passiert, relativ treu geblieben. Mittlerweile allerdings im großen Konzern unterwegs bei Bertelsmann und betreue da so ein paar KI-Themen, sehr, sehr spannend und ich glaube, das ist ja heute auch ein Stück weit der Grund, warum du mich gerne mal hier vors Mikrofon geholt hast.
Absolut, absolut. Ich glaube, du bringst, wir haben ja schon im Vorgespräch ein bisschen gequatscht, einige spannende Insights auch von Marken und Konzerngrößen mit, die man sonst auch vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber bevor wir damit starten, finde ich unsere Geschichte eigentlich ganz cool, weil ich bin dir eigentlich ziemlich dankbar, weil du hast mich damals bei meinem tatsächlich allerersten Vortrag in Paderborn in der Garage 33 gesehen und dann mich irgendwie in das Startup-Ökosystem nach OWL so ein bisschen reingeholt. Und das ist jetzt schon ewig her und das war mein allererster Vortrag und du warst im Publikum. Und es ist lustig, dass da wieder irgendwie die Welt dann doch so klein ist und man sich dann wieder zusammenfindet. Ist ja jetzt auch schon echt einige Jahre her.
Total, ist sehr lang her. Also ich glaube, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, 2017 muss es gewesen sein. Genau, ich war damals bei der Founders Foundation, super Initiative von der Bertelsmann Stiftung, um sozusagen ein Stück weit das Ökosystem in Ostwestfalen-Lippe anzuregen, würde ich sagen, super Erfolgsprojekt und ein Teil davon ist natürlich auch immer Paderborn gewesen und damals war ich auf einer Veranstaltung der Garage 33. Und da hast du über WordPress berichtet. Boah, ja. Und das war damals ein sehr heißes Thema. Ich weiß nicht, ich glaube, du hattest mal so eine Statistik da genannt, wie viel, also welcher Prozentsatz der Webseiten zu der Zeit über WordPress gelaufen sind. Weißt du das noch ungefähr?
Boah, nee, keine Ahnung, das habe ich mir da
sehr
hoch verdrängt.
Auf jeden Fall. Sehr hoch. Sehr hoch. Und ja, ich war einfach grundsätzlich so interessiert an dem Thema Web-Development und so weiter. Das war ja immer ein Stück weit so die Basis von allem, ne? Also so gerade jetzt, sag ich mal, wenn ich an meinen Hintergrund denke, der halt eher nicht technisch ist, ne? So klassisch irgendwie BWL oder internationale BWL studiert und so die Illusion, mal so eine Webseite bauen zu können und so weiter. Das war damals halt erstmal so ein spannender Anhaltspunkt und fand das super, was du damals gemacht hast und habe, wie gesagt, damals in der Founders Foundation gearbeitet und den Education-Bereich unterstützt und habe dann meine damalige liebe Kollegin, die Annalena, liebe Grüße an der Stelle, darauf hingewiesen, dass da ein cooler Typ ist, der sich da echt gut zu auskennt und dass das Thema sicherlich spannend wäre auch für die Founders Foundation und für die Startups, die halt damals inkubiert haben, ja, und in Bielefeld. Und dann haben wir dich, glaube ich, mal nach Bielefeld geholt, ne? Und hast du da deinen ersten Vortrag gehabt.
Genau, das war krass. Und seitdem ist dann doch einiges passiert und ein paar mehr Vorträge, als ich damals vor allen Dingen auch generell erwartet hätte. Von daher, danke, Kilian.
Sehr gerne.
Aber lass uns noch ein bisschen, bevor wir ins KI-Thema oder Bertelsmann auch noch mal ein bisschen eintauchen, kurz noch ein bisschen über dich quatschen. So, du bist jetzt auch im AI-Hub, da quatschen wir gleich ein bisschen drüber. Aber wie ist denn eigentlich bei dir so die KI-Nutzung im Alltag? Wie wie viel Zeit investierst du in KI-Tools? Wie viel Zeit hast du schon dein ChatGPT oder KI-Partner? Bist du ein Heavy-User mittlerweile?
Auf jeden Fall würde ich das sagen, dass ich ein Heavy-User bin. Also es hat sich schon bei mir so irgendwie der Arbeitsmodus entwickelt, dass ich mich teilweise frage, ich habe hier irgendwie eine Aufgabe und so der Default-Modus ist, wie kann ich das mit AI lösen oder bearbeiten, so als Assistent. Und ja, das finde ich doch relativ spannend, weil wenn ich jetzt überlege, irgendwie die letzten 2-3 Jahre hat sich da, glaube ich, schon eine ziemlich krasse Entwicklung so eingestellt. Mhm. Und ja, bei mir war das tatsächlich damals, also schon relativ früh hatte ich eigentlich Kontakt mit generativer KI. Ich wusste allerdings gar nicht so richtig, dass es das ist, was da arbeitet. Das war 2021, wenn ich mich richtig erinnere. Da ja, habe ich eigentlich so ein paar damals so Marketing-Themen bearbeitet mit einem Tool. Das hieß damals Jarvis AI. Ich glaube, heute heißt es Jasper. Was ja im Grunde genommen so ein bisschen, vielleicht, ich will den Leuten da jetzt irgendwie nicht sagen, so, das ist euer Produkt, aber es war ja im Grunde so einer der früheren ChatGPT-Rapper, wenn man das so sagen kann, ja. Also im Grunde genommen lief da, glaube ich, die OpenAI API im Hintergrund und man konnte halt relativ einfach Marketing-Texte generieren, also so Ad-Copy und so weiter. Und gerade wenn man mal so in dem Performance-Marketing-Bereich vor KI gearbeitet hat und so Ad-Copies mal in 20 Variationen manuell geschrieben hat, um irgendwelche Abi-Tests zu machen, dann kam einem das damals dann mit Jarvis, heute Jasper, schon vor wie Magie. Also das war es damals definitiv für mich. Und habe dann eigentlich später erst erfahren, so was da under the hood eigentlich so passiert ist, ja, und OpenAI und so weiter. Da war mir damals tatsächlich noch kein Begriff, aber ja, sehr spannend so zu sehen auch jetzt so im Nachhinein, dass es eigentlich doch relativ früh schon irgendwie bei mir losging so, aber so ein richtiger Power-User bin ich sicherlich erst seit kürzerem, dass ich da natürlich auch beruflich sehr viel mit zu tun habe.
Klar, ich meine, wenn es dein tägliche Arbeit ist, sich damit auseinanderzusetzen, dann wird man zwangsläufig Power-User. Aber meine Frage, ich habe das bei mir auch das Gefühl, ich denke immer häufiger AI first, so kann ich diese Aufgabe mit KI lösen. Ich habe aber manchmal auch das Gefühl, dass ich mich sehr abhängig von KI mache und sehr, weiß nicht, ob ich sage denkfaul, aber irgendwie, wenn ChatGPT und Co. mal aus wäre für so einen Tag, würde ich viele Sachen einfach nicht machen oder anders. Wie ist es bei dir? Denkst du noch viel selber oder outsourced oder merkst du selber, dass du sehr viele Gedankengänge und wirklich stupide Tasks einfach outsourced, die dann nur noch über der KI.
Ja, so zu deinem ersten Punkt, man merkt das ja schon, wenn jetzt auch irgendwie, es gab ja mal auch Fälle, da war jetzt ChatGPT mal down für ein paar Stunden oder so, es nervt direkt, ne? Also man merkt das direkt, sag ich mal, was einem fehlt. Definitiv. Und zu dem zweiten Punkt, also so das Denken outsourcen, ich glaube, das ist halt genauso diese die Fine Line, die da sehr, sehr wichtig ist, ne, das zu unterscheiden, wozu halt du wirklich dann solche Tools nutzt und wo AI dir helfen kann und wo es vielleicht doch besser ist, halt deine deine menschlichen Kriterien walten zu lassen. Ich habe für meinen Teil irgendwie für mich erkannt, so es hilft mir halt oft so bei Gedanken anstößen, ne, auch irgendwie so Drafting oder auch mal so ein Thema zu challengen. Aber so in letzter Instanz, glaube ich, ist halt so dieser menschliche Touch zu dem Ganzen halt doch noch irgendwie auf jeden Fall entscheidend. Und ich will auf gar keinen Fall halt irgendwie in Dingen, die nicht rational sind, KI irgendwie nur für mich entscheiden lassen und so, ne? Also das glaube ich, macht schon Sinn, da zu unterscheiden und zu differenzieren. Ja, aber du hast schon eine Anschlussfrage.
Ich glaube, es wahrscheinlich, wie du das siehst, aber ich glaube, wenn wir KI-Systeme haben, wo das Thema Halluzinierung, also Falschaussagen im weitesten Sinne von der KI einfach kein Thema mehr wäre, und ich glaube, wenn man wüsste, die KI gibt immer die perfekte Antwort, was auch immer perfekte Antwort ist, ich glaube, dann würde man es häufiger der KI überlassen, glaubst du nicht?
Mag sein, ist natürlich irgendwie eine hypothetische Frage. Und wie du sagst, was ist perfekt, das ist natürlich auch subjektiv, wenn wir über Themen reden, die nicht rational sind. Ne? Und gerade heutzutage, muss man sagen, ist natürlich der Faktor Halluzination und so einfach noch eine Realität. Ja? Deswegen ist natürlich der menschliche Teil super entscheidend. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, heute auch schon Dinge, in denen Menschen einen totaler Wert haben, wo aber auch irgendwie die KI schon einen Megawert auf jeden Fall halt haben kann, der vielleicht auch bestimmte Bereiche einfach deutlich verfügbarer macht, so für viele. Von daher grundsätzlich stehe ich auf jeden Fall mal dem Ganzen positiv gegenüber.
Ja, mal gucken, was die nächsten Jahre da noch so bringen. Aber erstmal mega cool. Das ist ja auch, wir quatschen über KI und dann wäre es traurig, wenn wir selber nicht KI-User sind. Aber lass uns mal über deine eigentliche Rolle sprechen und vor allen Dingen auch über deinen Arbeitgeber. Du bist jetzt bei Bertelsmann und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich auch mit Außenstehenden über so Bertelsmann spreche, das kennt man vielleicht noch von ganz, ganz früher, irgendwie Bertelsmann Club oder sowas, was es irgendwie mal gab. Aber man hat gar nicht so den Eindruck, was alles zu Bertelsmann eigentlich gehört. Kannst du uns mal so einen kleinen Mini-Pitch oder einen Abriss geben? Was ist eigentlich Bertelsmann und wie riesig ist eigentlich dieses Schiff?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es liegt daran, dass, sag ich mal, so die Marken immer im Vordergrund stehen, mit denen man eigentlich so als End-User zu tun hat. Und im Fall Bertelsmann ist halt so, da gehören Marken zu aus dem Medienbereich, Dienstleistungsbereich, aus dem Bildungsbereich. Also es ist sehr breit. Du sagst, es ist ein großes Unternehmen, 80.000 Mitarbeiter weltweit und ja in 50 Ländern aktiv. Und wie ich schon sagte, so die Marken stehen oftmals im Vordergrund und zu dem Konzernverbund gehören halt so, ich sag mal, klassische Entertainment-Marken, wie jetzt die RTL Group. Die kennt man natürlich gerade jetzt so als Zuhörer, Zuhörerin halt aus Deutschland. Aber auch so eine Buchverlagsgruppe wie Penguin Random House, ne, ein Riesenverlag, der ganz viele Bücher herausgebracht hat. Musikunternehmen, ne, BMG, es gibt Dienstleister wie die Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group und auch mittlerweile ein internationales Fondsnetzwerk mit Bertelsmann Investments. Also man beschäftigt sich tatsächlich halt mit einem sehr, sehr breiten Feld so an Aktivitäten. Das ist auch nach wie vor sehr erfolgreich. Im Geschäftsjahr 2023 hat Bertelsmann einen Umsatz gemacht von 20,2 Milliarden Euro. Und
das ist nett.
Und ja, ich würde sagen, es ist ein Unternehmen, was sehr klar steht so für zwei Dinge, die mir auch ja sehr viel bedeuten: Kreativität und Unternehmertum. Das ist definitiv hier Teil der DNA. Das merkt man auch, wenn man hier arbeitet. Und ich würde es auch persönlich so als wirklich sehr innovativ und technologieoffen beschreiben, was ja auch so unsere Partnerschaften im Bereich vor allen Dingen jetzt der künstlichen Intelligenz in letzter Zeit unterstreichen, ne? Welche sich natürlich irgendwie hervorragend auch so mit der DNA, würde ich mal sagen, im Unternehmen ergänzen, um weiterhin Top-Medienangebote und Servicelösungen in aller Welt anbieten zu können.
Ich glaube, gerade mit diesem Fokus auf Medien führt ja irgendwie auch keinen Weg daran vorbei, sich mit generativer KI zu beschäftigen. Wie man es jetzt einsetzt, ein anderes Thema. Aber du hast gerade gesagt, auch technologieoffen. Und das bringt uns ja eigentlich auch schon zu einem der Hauptpunkte aus unserem Gespräch. Ihr habt ja einen AI-Hub bei Bertelsmann. So, und kannst du da mal so ein bisschen die Leute mitnehmen, was ist der AI-Hub genau? Wie kann man sich das in diesem, was du gerade skizziert hast, riesengroßes Unternehmertum oder Schiff dann auch vorstellen? Wie ist so ein Ding aufgebaut und positioniert?
Ja, vielleicht hole ich dazu mal so ein bisschen weiter aus. Also ich würde sagen, so die grundsätzliche AI-Journey bei Bertelsmann, die läuft auch schon ein bisschen länger, also auch schon so vor dem Breakthrough von ChatGPT. Und es gibt grundsätzlich auch eine Idee und eine klare Marschroute im Unternehmen, halt herauszustellen, wie man so im gesamten Konzern die Kollaboration im Bereich Tech und Data halt anregen kann. Ich glaube, das funktioniert auch schon ziemlich gut. Und gerade so im Bereich halt AI hat dann alles damit begonnen, mal so einzelne Use Cases, so eine Art Grassroots-Movements, ja, so aus den einzelnen Divisionen zu mappen und zu filtern, um so wirklich so zu schauen, was sind die relevantesten Bereiche, auf die man sich vielleicht fokussieren will. Hat man identifiziert, es gibt spannende Themen, wie beispielsweise so den Newsroom of the Future bei RTL, aber auch, wie will man sich damit beschäftigen, so die Zukunft im Musikbusiness auszubauen. Book-Marketing ist spannend und auch natürlich irgendwie Lösungen so in den ganzen Entertainment-Bereichen, die Bertelsmann hat. Und da setzt im Grunde genommen so der AI-Hub an, das alles zu operationalisieren. Und ist sozusagen also eine konzernübergreifende Initiative, die in drei Bereichen aktiv ist. Also es gibt wirklich so drei Säulen, kannst du dir vorstellen. Das ist einmal Domains, dann Partnerships, in der ich involviert bin, und Innovation and Tech. Und grundsätzlich halt die Idee anregen, dass Leute Expertise teilen. Der Konzern ist groß, es gibt sehr viel Wissen, sehr viele Assets, die möchte man zusammenkriegen. Und geht auch viel darum, halt Angebote dazu zu schaffen. Wir haben beispielsweise auch so eine interne Kollaborationsplattform in dem Bereich Tech and Data. Sprich, da bauen wir Communities auf, halt auch zu den einzelnen AI-Tools im Speziellen. Und natürlich ist da auch ganz, ganz wichtig, halt das gemeinsam zu machen, also Partnerschaften aufzubauen. Da zählt eben dieser Bereich Partnerships drauf ein, mit diesen Tech-Companies, ja, aus dem Bereich, um eben auch ist halt hinzubekommen, diese Technologien im Grunde sicher in die Hände unserer User zu bringen. Ne? Das ist halt natürlich irgendwie das Anliegen, die Leute zu enablen. Und da arbeiten wir dran.
Okay, und wenn ich mir das so vorstelle, AI-Hub, Bertelsmann, 80.000 Leute. Wie groß ist so ein AI-Hub? Wie viele hundert Leute seid ihr?
Wir sind tatsächlich nur so eine Handvoll Leute, also es ist noch sehr übersichtlich tatsächlich, ist halt alles, sag ich mal, gestartet so im Jahr 2024 erst, also letztes Jahr mit der ganzen Aktivierung, also baut sich noch auf. Ich glaube aber trotzdem, dass wir, obwohl wir noch ein sehr übersichtliches Team sind, so von der Anzahl haben wir schon, glaube ich, echt eine ganze Menge geschafft, auf das man zurückblicken kann, aber es ist natürlich auch erst der Anfang, ne? Ist noch eine Menge zu tun.
Klar. Und ich glaube, dann, wenn man die ganzen Marken hat, gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Herausforderungen. Und das fände ich auch mal interessant zu hören. Jetzt hast du gerade gesagt, was ihr für verschiedene Medienmarken habt in verschiedenen Bereichen. Und das schwingt ja auch oft eine verschiedene Kulturen, vielleicht verschiedene Unternehmensformen etc. auch mit. Wie geht ihr an so ein Thema ran, quasi AI für alle gut zu machen, alle für alle recht zu machen? Das ist ja auch, glaube ich, echt eine Mammutaufgabe, da irgendwie alle abzuholen. Wie macht ihr
absolut
das?
Absolut. Ja, du sagst es, also ganz viele Unternehmen, ganz viele Kulturen, Zeitzonen, Sprachen, ja, da fließt alles mit rein. Das ist definitiv so und das ist eine Herausforderung. Wenn ich da jetzt sozusagen die goldene Antwort drauf hätte, das wäre super. Also wir sind natürlich selber noch da auch in der Phase, so gut es geht, jetzt zu operationalisieren, aber wir machen ganz viel, also du kannst dir das so vorstellen, dass wir jetzt nicht nur irgendwie virtuelle Angebote haben, sondern auch versuchen halt on-site zu sein, die Divisionen zu besuchen, Awareness zu schaffen für die Themen, über die wir hier sprechen, die Technologien, die wir ein Stück weit anbieten wollen, die Partnerschaften, die wir machen. Also das ist schon eine Menge Aufwand und irgendwo auch ressourcenintensiv. Ich merke aber auch grundsätzlich ist auf jeden Fall eine super Offenheit da, so, also jetzt in den Divisionen, die wir beispielsweise so im Kontext der Roadshows, die wir zusammen mit OpenAI gemacht haben bisher, die wir da besucht haben, das waren echt super Tage. Also da ist schon, würde ich sagen, so der grundsätzliche Tenor, dass die Leute total Bock drauf haben. Also klar, es ist groß, aber ich glaube, es ist ein Thema, was viele mitnimmt und auch vor allen Dingen ein Thema, wo viele Leute, auch wenn sie noch gar keine Berührungspunkte damit hatten, vielleicht doch dann durch so ein Event wie so eine Roadshow erste Erfolgserlebnisse relativ schnell halt verzeichnen können und dann eben merken, wow, das ist ja vielleicht doch was für mich oder doch etwas, was mir irgendwie helfen kann, was sich vielleicht dann ein bisschen so auch abgrenzt zu anderen Technologien, die vielleicht vorher mal in aller Munde waren und so, aber dann vielleicht doch so ein bisschen abgeflacht sind, weil vielleicht doch nicht jeder irgendwie so Berührungspunkte schnell damit aufbauen konnte. Und ich glaube, dass es gerade bei generativer KI echt anders ist.
Boah, kann ich 100 pro unterschreiben. Wenn man da so mit ein paar Leuten spricht und da so den Kopf aufmacht für die Möglichkeiten, da entsteht immer ganz schnell viel draus. Das heißt, den AI-Hub kann ich mir auch so vorstellen, dass ihr gar nicht so unbedingt jetzt operativ tief reingeht in die Marken, sondern eher so der Enabler seid, dass ihr sagt, wir schaffen irgendwie die Spielfläche dafür und dann wollen wir irgendwie die Marken dazu ermutigen, durch so Formate wie Roadshows etc. selber aktiv zu werden. Das heißt strategisch, operativ gar nicht so viel, eher strategisch?
Ja, ich glaube schon, also dass wir schon auch so eine Art Co-Innovator da sind, aber definitiv, ja, es geht darum, die Divisionen zu empowern, die Marken zu empowern. Und das geht natürlich nur in der Zusammenarbeit. Also das ist auch der Grund, sage ich mal, warum wir bisher mit einer relativ kleinen Anzahl an Leuten doch schon echt viel so geschafft haben, weil wir natürlich auf die diversen AI-Experten in den Divisionen zählen können, die einfach auch eine super Arbeit machen. Von daher ist es halt wirklich so, ja, an einem Strang ziehen, um die Ziele zu erreichen. Und so kann man es eigentlich sagen, ist auf jeden Fall so.
mega cool. Und das ist ja auch schön, irgendwie so ein riesengroßes Markenschiff dann irgendwie dann doch mit einer Mission nach vorne zu bringen gemeinsam. Und was würdest du sagen? Ich meine, du bist jetzt noch nicht so lange dabei und der IHUB ist ja auch jetzt noch relativ frisch. Was waren bisher so wirklich Herausforderungen in dieser vielleicht auch Markenwelt, wo du sagst, boah, hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass das so tricky ist? War das ein Kulturthema? War es ein Sprachthema? War es ein Technologiethema?
Ja, also es ist ja erstmal, glaube ich, grundsätzlich, wenn es jetzt zum Beispiel dann auch darum geht, so ein Tool wie ChatGPT Enterprise irgendwie global einzuführen und so, also was da alles mit reinspielt, das sind Dinge, glaube ich, da habe ich mir vorher jetzt gar nicht so unbedingt Gedanken drüber gemacht. Ich habe vielleicht zum Beispiel gedacht, ja, wenn wir hier Microsoft Teams nutzen vielleicht, ja, dann ist es vielleicht für jeden so der Fall und die Kommunikation wird einfach und so weiter und so fort. Also es sind all solche Dinge, die damit reinspielen, ja, wenn du dann vielleicht mal ein Unternehmen mit dazu gekauft hast, die ein ganz anderes IT-Setup hatten und vielleicht noch irgendwie migriert werden müssen und so. Ja, also da sind Komplexitäten mit dabei. Da habe ich mir tatsächlich vorher irgendwie gar keine Gedanken mitgemacht, aber das drüber gemacht. Aber das macht es ja auch irgendwie spannend. Also man lernt dadurch natürlich auch eine ganze Menge. Und es ist, glaube ich, noch nichts irgendwie gewesen, zu dem ich sagen würde, oh, das ist jetzt hier aber irgendwie Mission Impossible oder so. Also ich glaube, jede Herausforderung konnten wir hier bisher im Team echt immer produktiv angehen. Und wie gesagt, im Endeffekt aus diesen Herausforderungen lernt man halt auch. Und deswegen ist es grundsätzlich halt eine super spannende Aufgabe.
Mega. Und habt ihr es mittlerweile oder Kann man sich vorstellen, dass man über so ein Markenkonsortium auch eine Art Fundament schaffen kann, was für alle Marken funktioniert? Oder geht ihr dann schon auch in die einzelnen Marken sehr individuell rein? Weil es ist natürlich gerade bei so einem kleinen Team schöner, wenn man, sag ich mal, so eine Copy-Paste-Anleitung hat, die für alle funktioniert. Oder merkt man selber, dass es so individuell ist, dass man eigentlich das Ding irgendwie ganz oft neu erfinden
muss? Ja, ich glaube, dass ob das der Anspruch ist, dass man sozusagen so eine Copy-and-Paste-Anleitung haben möchte, ja, irgendwie um Use-Cases zu bauen in jeder Division, in total unterschiedlichen Marktfeldern auch und so weiter. Ich glaube, das sollte gar nicht unbedingt jetzt der Anspruch sein. Aber es ist natürlich so einfach zu machen wie möglich und so sicher zu machen wie möglich, also diesen Rahmen darum zu bauen. Das denke ich schon. Und dann halt Hand in Hand mit den Divisionen spannende Projekte aufzubauen, spannende Produkte zu bauen. Das ist definitiv so, ne? Im Endeffekt liegen die Use Cases natürlich bei den Divisionen selbst. Wir versuchen da so gut es geht halt zu supporten. Aber im Grundsatz, glaube ich, ist es schwierig, da jetzt irgendwie so eine Art One-Size-Fits-All-Approach zu haben. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt der Anspruch.
Ja. Gerade bei so einer Vielfalt an Marken und Themen, die ihr habt, ist natürlich utopisch. Aber lass uns noch mal kurz über deine Rolle konkret sprechen. Du hast ja gesagt, kleines Team, AI-Hub, unter anderem auch Partnerships, wo du dann verankert bist. Warum gibt es einen Partnerships-Bereich im AI-Hub und was ist deine konkrete Aufgabe
dabei? Ja, also ich hatte ja vorher schon mal kurz diese drei Säulen sozusagen skizziert, ne, von denen dann Partnerships halt eine ist. Das heißt, das ist im Grunde genommen, es ist halt eingebettet in die grundsätzliche Strategie des AI-Hubs. Und ja, wir schauen uns natürlich an, wir sprechen mit den Divisionen, was die grundsätzlich so auch an KI-Tools schon nutzen. Und das haben wir beispielsweise letztes Jahr mal gemacht mit einem internen, ja, kann man sagen, so ein Startup-Radar, ja, um einfach auch mal irgendwie zu ranken, welches Tool wird vielleicht in welchen Divisionen schon genutzt, wo findet man Überschneidungen und was ist vielleicht auch einfach schon weiter verbreitet, wo lohnt es sich vielleicht auch nochmal mehr in, ja, dann wirklich eine Partnerschaft mit einem Unternehmen zu investieren. Das kristallisiert sich dann ja auch ein Stück weit raus. Und so ist es beispielsweise gekommen, dass wir dann ja auch jetzt mit OpenAI eine größere Partnerschaft verkündet haben, weil natürlich insbesondere du mit einem Tool wie ChatGPT Enterprise halt auf jeden Fall eine Anwendung hast, die im Grunde ja jeder, ich sag mal, Knowledge Worker irgendwie nutzen kann, die jedem helfen kann, wenn man so möchte, was natürlich auch irgendwie dann einer der Gründe ist, warum wir recht intensiv mit beispielsweise OpenAI zusammenarbeiten. Ne? Und dann gehört da natürlich sehr viel zu. So eine Entscheidung wird ja auch nicht jetzt irgendwie im stillen Kämmerlein getroffen. Also wir haben da über mehrere Monate das Tool ausgiebig getestet. Und ja, haben beispielsweise dann hier natürlich auch irgendwie versucht zu quantifizieren, was es jetzt für einen Impact hatte bei uns in den verschiedenen Divisionen und kann da auf jeden Fall sagen, dass es bei den Usern sehr gut angekommen ist, so dass es vielen geholfen hat und sozusagen die globalen Benchmarks da bei OpenAI auch zum Teil übertroffen hat. Also hat sich unterm Strich als sehr nützlich erwiesen und ja, deswegen sind wir da sehr happy, dass wir da jetzt sozusagen mit OpenAI halt eine breitere Zusammenarbeit halt haben und ja, da auch Chapeau an alle, die da involviert waren, das sozusagen auf die Beine zu stellen. Ich glaube, das ist echt ein guter Meilenstein so für Bertelsmann in der ganzen KI-Adoption.
Ist natürlich auch ein schönes Signal nach außen, kann man ja nicht anders sagen. Ist mir dann auch in der Medienberichterstattung ja auch da entsprechend aufgefallen und ist auch schön, mal eine Schlagzeile aus Deutschland zu sehen und nicht immer nur aus irgendwie anderen
Ländern. Ja, oder? Fand ich auch.
Aber wenn man jetzt so, wie du hast gerade erzählt, ich habe dann über Monate gequatscht und dann irgendwie natürlich auch einen Vertrag verhandelt, eine Partnerschaft irgendwie, Agreement und dann guckt, passt das nicht. Das dauert natürlich eine Weile. Mal so ganz salopp gefragt, warum habt ihr nicht einfach einen ChatGPT-Account gekauft und das irgendwie ausgerollt? Also warum ist Partnerschaft für euch dann so ein Thema?
Also klar, hast du die Möglichkeit, auf die Webseite zu gehen, dir einen Account zu öffnen und fertig. Ne? Aber ich sag mal, ein Aspekt, den ich ja eben schon mal so kurz skizziert hatte, ist immer natürlich auch gerade in so einem großen Konzern halt die sichere Nutzung und auch so eine Art Rahmenvertrag zu haben, der dann halt für alle gilt. Das heißt, es geht dann ja schon mehr Richtung Enterprise-Lösung. Da sprichst du dann natürlich naturgegebenermaßen miteinander. Und natürlich ist es halt auch in Bertelsmanns Interesse, mit ja so innovativen Unternehmen wie OpenAI eng zusammenzuarbeiten, weil wir natürlich, also als Bertelsmann natürlich sehen, ne, dass KI hier ein enormes Potenzial entfalten kann. Ja, sozusagen die Innovation, die Effizienz, die Kreativität eigentlich in allen Teilen des Unternehmens voranzutreiben. Und da ist natürlich dann so eine Kooperation mit OpenAI halt ein Schritt, um dieses Potenzial heben zu können. Ne? Und wie ich eben schon gesagt habe, ich nehme Bertelsmann selber auch als sehr innovatives und technologieoffenes Unternehmen wahr. Und da macht es natürlich nur Sinn, hier auch eng mit den Unternehmen, die sozusagen an der Forefront der Entwicklung halt in dem Bereich arbeiten, zusammenzuarbeiten, um ja wirklich einen gezielten und verantwortungsvollen Einsatz von KI zu ermöglichen und zu unterstützen.
Wahrscheinlich geht's auch mit so einer Größe dann auch irgendwann gar nicht mehr anders, weil irgendwie musst du ja, kannst ja nicht sagen, hier IT-Manager, erstell mal bitte 80.000 Accounts für ChatGPT und ja, manage das mal irgendwie.
Und du hast natürlich auch gewisse Vorteile, jetzt gerade in diesem Enterprise-Segment, wenn es dann darum geht, halt zusammenzuarbeiten. Ne? Also mal so ein ganz einfaches Beispiel, irgendwie ein Custom-GPT, der jetzt von einem Mitarbeitenden erstellt wurde, könnte natürlich super wertvoll auch für weitere sein. Kannst du dann teilen und so, ne? Also das ist natürlich die Idee, dass wir da auch ja die Kreativität und die Kenntnisse von vielen Mitarbeitenden heben können, ne? Logischerweise, ja.
Klar, mit so mehr Features hat man da natürlich nochmal mehr Möglichkeiten, das auch zu hebeln. Ich glaube, gerade diese Partnerschaft mit dann auch so dem bekanntesten Player aktuell am KI-Markt, muss man ja zugeben, unterstreicht natürlich auch, was du gesagt hast, die Technologieoffenheit von so einem Unternehmen wie Bertelsmann. Das heißt, da profitieren, glaube ich, beide Marken ganz, ganz schön von. Und ich glaube, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was für Partnerschaften da noch so kommen werden und was man da auch für Hebel rausziehen kann. Was siehst du denn so generell, also jetzt gar nicht auf eine Marke runtergebrochen, wie es OpenAI, sondern generell beim Thema Partnerschaften für die Marken noch am Potenzial? Du hast gesagt, okay, man hat Zugang zu Features. Ist das auch wirklich was, wo man vielleicht drüber nachdenkt, auch mit zusammen zu entwickeln? Oder ist das, wo du selber sagst, oh, das könnte auch nochmal spannend sein, auch die Power, die so ein Bertelsmann hat, oder auch die Expertise und die Ressourcen auch nochmal mehr zu bündeln? Ist das auch was Partnership nachdenkt?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall hat man natürlich irgendwie Projekte geplant bei Bertelsmann, bei denen halt der Einsatz von KI in ganz verschiedenen Unternehmensbereichen des Konzerns halt total relevant ist. Und da macht es natürlich Sinn, halt eine gute Beziehung zu haben zu ne, Partnern, mit denen man das auch umsetzen kann. In welcher Form auch immer, aber grundsätzlich sind wir da ja auch in mehreren Bereichen unterwegs. Also OpenAI ist jetzt ja tatsächlich wirklich nur ein Beispiel. Wie gesagt, wir sind ja einer der Bereiche, die Bertelsmann, denn Bertelsmann sehr groß ist, ja auch der Medienbereich. Und da gibt es natürlich auch Projekte, die geplant sind, irgendwie im Bereich der Videogenerierung mal so als Beispiel, was ja dann wiederum was ganz anderes ist, als jetzt das Knowledge Worker Tool ChatGPT Enterprise. Also wir wollen uns da, glaube ich, schon, würden wir sagen, wir schauen uns halt im Konzern um und in jeden Divisionen mit welchen Tools sie arbeiten und wollen natürlich dann auch ein möglichst breites Bild dann haben von Lösungen, für die wir halt ja so eine Kollaboration in so einem Enterprise Agreement anbieten können.
Ich glaube, da gibt's unzählige Potenziale. Ich hatte ja auch schon mal mit der guten Isabella Thyssen gesprochen von RTL, auch hier im Podcast. Ist jetzt schon eine Weile alt, die Folge. Aber auch da ist natürlich, wie du sagtest, in allen Modalitäten kann man natürlich weiterdenken. Ich meine, Medienhäuser im weitesten Sinne, hast du ganz schnell Bild, hast du Video, hast du Ton. Das sind ja alles Potenziale, wo du wahrscheinlich nicht so schnell Langeweile hast und wahrscheinlich noch ganz viele Use Cases sich auch entwickeln erstmal mit dem Fortschreiten der Technologie.
Total, ja.
Und kommen wir mal zum Thema Use Case auch wirklich. Also ich meine, will jetzt nicht dir aus hervorlocken, was genau welche Firma wie macht. Aber ich finde es mal spannend, wenn du da ein bisschen was zu erzählen kannst, was für Use Cases du schon siehst, auch in den verschiedenen Divisions, in den verschiedenen Unternehmen, wo du sagst, boah, da ist jetzt irgendwie ein Hebel. Ist das das Wissensmanagement? Ist das schon, sind das andere Themen? Ist das der Umgang mit Content? Was sind so Hebel, ohne jetzt da ganz ins Kleine zu gehen, wo du sagst, boah, da ist schon echt viel passiert? Ja,
also ich glaube, so die Hebel, die gibt's grundsätzlich in jedem Bereich, ne? Ob das jetzt irgendwie darum geht, interne Kommunikation zu verbessern, Dokumente zu übersetzen, also einfachste Dinge eigentlich, die irgendwie über irgendwelche Custom-GPTs gelöst werden können. Aber auch, finde ich, ja, so wenn man sich überlegt, so das Zusammenspiel von mehreren Tools, ja, das kann teilweise ein sehr, sehr rundes Bild ergeben. Und ein Use Case, den ich persönlich ja super finde, weil er so ein Stück weit halt die, ja, irgendwie ein sehr wichtiges Feld wie die Medizin mit so einer super neuen Technologie oder Impactful Technology wie KI verbindet, ist von einem Unternehmen, das der Bertelsmann Education Group angehört. Das heißt AFIA, sind ein wichtiger und einer der führenden Anbieter von medizinischen Inhalten in Brasilien. Hat man jetzt natürlich nicht so auf dem Schirm in Deutschland, aber was ich super finde, was die beispielsweise gebaut haben, die haben so eine Art AI-gestützte digitale Avatare gebaut, ja, für einzelne Ärzte, die dort halt sozusagen die Weiterbildung und die Programme leiten. Also die produzieren halt medizinische Inhalte, ne? Dann hast du verschiedenste audiovisuelle Zentren in Brasilien. Das heißt, da ist ein logistischer Aufwand hinter. Da müssten Ärzte hinreisen, Unterkünfte buchen, die Studios nutzen. Das klassische Content-Thema dann natürlich auch, dass das irgendwo nicht skaliert, ne? Kosten hoch sind, Verfügbarkeit begrenzt und so. Und da hat man sowas gebaut, ja, sozusagen AI-gestützte digitale Avatare erstellt von den Ärzten. Also werden digital eingescannt, Bild plus Stimme. Dann gibt's eine virtuelle Version sozusagen davon. Die können natürlich diese medizinischen Inhalte dann rüberbringen. Skaliert super, ja, ist weltweit im Grunde genommen ohne physische Präsenz. Und gerade, wie gesagt, wenn man dann solche Dinge zusammenbringt und einen krassen Impact irgendwie kreieren kann in so einem wichtigen Bereich, im Grunde halt mehr, also weitere Mediziner und Medizinerinnen auszubilden, das finde ich halt, ja, ist so irgendwie so ein Traum-Use-Case, ja, wenn man so möchte, der da auf die Beine gestellt wurde. Und ja, das mal vielleicht so als Beispiel von dem, was so möglich ist.
Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil da auch wieder bewusst wird, dass es KI, auch wenn jetzt natürlich viel Medienthematiken bei euch mit involviert ist, dass aber auch natürlich der Education-Bereich und da ein großer Impact entstehen kann durch eine, also ich meine, das kann jetzt für die Ärzte sein und für Ärztinnen, aber natürlich auch für die Endkonsumenten, dass überhaupt Wissen weiter verfügbar wird und auch gerade in so Regionen, wo das halt vielleicht eine andere Herausforderung hat, dadurch generative KI einfach auch im weitesten Sinne ein besseres Leben entstehen kann.
Ja, ja, genau. Auch mein anderes Narrativ, ne? Also, was man natürlich immer so primär hört, sind halt auch, ich weiß es nicht, ob es auch selektive Wahrnehmung ist, aber teilweise glaube ich auch vor allen Dingen in deutschen Medien so ein Stück weit, ne, diese, der große Respekt, wenn nicht sogar Furcht, ne, vor etwas sehr Neuem und so. Und vielleicht auch einfach da mal rauszuzoomen und sich zu überlegen, so, was kann ich eigentlich Gutes auch irgendwie damit tun. Finde ich persönlich ist eine coole Perspektive und ja, zeigt halt auf jeden Fall. Ich glaube, also wenn man sucht, ne, findet man einiges, was in diese Richtung geht. So, ne? Es ist nicht alles nur irgendwie en masse produzierter Content, der irgendwie versucht, hoch zu ranken durch Search Engine Optimization oder so. Es gibt auch wirklich, ja, wie ich gerade sagte, so sehr wichtige Use Cases halt aus Bereichen wie der Medizin, die halt da Fortschritt voranbringen. Ja.
Ich bin auch immer wieder begeistert, wenn ich Paper oder Projekte lese, wo es auch um so Themen wie Materialforschung geht oder generell andere medizinische Themen, wie viel generative KI auch in anderen Bereichen wahrscheinlich Einfluss nehmen wird, die wir so gar nicht auf dem Schirm haben. Du hast gerade gesagt, Content, Skalierung, Recycling und so weiter, das hat man, glaube ich, irgendwie rauf und runter gespielt. Und da ist vielleicht auch ganz schön zu sehen, dass es das nicht immer nur, dass wir ballern das Internet noch mehr Inhalt zu, so sinnvoll ist, sondern vielleicht auch wirklich einen Impact zu haben für Menschen.
Ja, und auch, ich glaube auch immer so ein Thema ist natürlich immer so der ökologische Footprint und so, aber auch da, es gibt unzählige Use Cases wie generative KI auch in so einem Bereich wie dem Ausbau von erneuerbaren Energien helfen kann. Und ja, wie gesagt, es geht immer so zwei Seiten, ne, wie man das betrachten möchte. Und ich bin immer ein Freund davon, ein bisschen optimistisch auch an die Sachen ranzugehen.
Du, ich auch. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, in welcher Bubble man gerade irgendwie auf X oder auf LinkedIn zwängt, was dort irgendwie den Fokus hat, was dann steht. Ein cooler Use Case, den ich auch fand, war damals, also als GPT-4o rauskam, war ja, glaube ich, einer der ersten Partner Be My Eyes. Und das war ja auch eine App, die quasi Menschen mit Sehbehinderungen über eine App Zugang zu, wieder nicht sehen, aber zu der visuellen Umgebung gebeten hat. Ich glaube, du hattest dann eine App, wo du als Mensch mit Sehbehinderung halt dann dir Sachen vorlesen lassen konntest, weil GPT-4o ja dann multimodal, was heißt Bilder konnten erkannt werden. Und das ist ja auch so ein Case, der wahrscheinlich ganz vielen Menschen hoffentlich irgendwie geholfen hat, nochmal ein besseres Leben zu führen. Und was macht man selber? Man packt irgendwie irgendein Bild in ChatGPT rein, sagt, tipp das mal ab, weil man zu faul ist, irgendwie Copy-Paste zu machen oder irgendwas anderes. Ja, ja. Also ich glaube, das ist echt eine ziemlich breite Welt, was da so entsteht.
Total. Ich war neulich auf einer Veranstaltung von der Bertelsmann University, da gab es auch eine Speakerin, eine junge Gründerin, die ein Unternehmen gegründet hat, was im Grunde genommen, kennst du das, wenn du so auf Webseiten von Kommunen und so weiter unterwegs bist, dann gibt's da immer so die Option einfache Sprache. Also es ist jetzt nicht irgendwie Gebärdensprache, sondern so einfache Sprache, dass die Texte einfacher formuliert sind. Die sind ja manchmal sehr sperrig, so gerade auf so
gerade in Deutschland.
Genau, gerade in Deutschland. Und im Grunde genommen hat ihr Unternehmen das gemacht, halt auch mit KI und das super präzise. Mal so als weiteres Beispiel, was man irgendwie alles bewegen kann. Also war für mich nochmal auch irgendwie so eine Art Wachmacher, weil das ja ein relativ einfacher Use Case ist, so, aber super einflussreich im positiven Sinne, ne, hat ein Startup draus gebaut, was funktioniert und so. Also sowas macht einen dann happy, sowas zu sehen.
Ich meine, wie es dir geht, aber ich meine, auch das Thema Wissenserarbeitung im weitesten Sinne ist natürlich auch ein total spannender Case bei generativer KI. Also ich habe persönlich selten mich mit irgendwelchen Forschungspapern beschäftigt, vor generativer KI, weil es halt immer war, okay, da musst du irgendwie studiert haben, um überhaupt zu verstehen, worüber reden die. Und ich meine, das Beamtentum ist meiner Meinung nach ein extrem gutes Beispiel. Aber ich habe ganz oft einen anderen Zugang zu
genau
Wissen.
Das ist genau das, was ich am Anfang meinte, mit Zugang zu Dingen, zu denen man vorher vielleicht, ne, sich gar nicht zugehörig gesehen hat oder an die man sich nicht angetraut hat oder so, ne? Und das sehe ich auch total. Das ist ein super Beispiel, so ne, im Research-Bereich kann man das natürlich so sehen. Aber auch wenn es darum geht, und das finde ich ist ein Wahnsinnsthema, könnte ich immer schon den ganzen Tag drüber reden, also wenn es so um, ich sag mal so, Skill Acquisition geht, ne, also sich neue Dinge beizubringen, also was da KI, also einfach dadurch, ne, dass es halt das Internet kennt und gelesen hat und all diese Infos hat und dir komprimieren kann, was es da halt liefern kann, ne, wenn es jetzt zum Beispiel jemand wie ich, der irgendwie keinen technischen Hintergrund hat oder so, wie einfach es mittlerweile ist, einfachen MVP zu bauen mit so Tools wie irgendwie Cursor oder so, ja, also so im Bereich Software Development schnell was zu machen,
verrückt,
wo man echt früher eingetrichtert bekommen hat, so, ja, wenn du irgendwie so der Business-Guy bist, brauchst du auf jeden Fall einen technischen Co-Founder, wenn du ein Startup machen willst und so weiter. Sicherlich alles ein gut gemeinter Rat und der vielleicht auch zu Teilen heute noch zutrifft. Aber grundsätzlich sind einfach die Barrieren so in neue Bereiche total gesunken. Und ich glaube, gerade so für Leute mit vielen Interessen, die irgendwie neugierig sind, die lernen, lieben und so, ist es halt eine absolut super Zeit.
Ich kann auch nicht verstehen, wie man da nicht so Fan davon wird und gerade so wie Skill Acquisition. Ich weiß nicht, was war so ein letztes Thema, was du für dich gelernt hast mit generativ?
Ja, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, ne? Also ja? So Software Development, etwas, wo ich früher immer gedacht habe, so, ach man, hätte ich vielleicht doch Informatik studieren sollen oder so, hätte da jetzt vielleicht einen anderen Zugang. Ja, ist einfach, ne, die Wege sind kürzer geworden, so, also das ist wirklich beeindruckend. Das war vielleicht so, ja, das Letzte, was ich so rausstellen würde, was mir total irgendwie geholfen hat und die Augen geöffnet hat und so. Aber mein Schlüsselmoment war sicherlich damals, als ich so diese Marketing-Sachen tatsächlich gemacht habe, ne, wo man heute sagen würde, ja, das sind so die Sachen, an die jeder denkt, aber einfach mal damit einen ersten Berührungspunkt zu haben, das war damals das Wichtige für mich. Ne? So, als dann ChatGPT kam, Ende 23, so Herbst 23, glaube ich, ne, war so der Breakthrough-Moment, war das ja schon so ein Stück weit für mich vertraut, ne, und das war dann echt, glaube ich, ein Riesenvorteil. Und das ist eigentlich das, wo ich jetzt auch bei Bertelsmann halt die einfach so viele Leute so wie möglich hinbringen möchte, dass sie so diesen ersten Berührungspunkt schnell haben, erste Erfolgsmomente schnell haben, schnell was bauen, und so diesen Aha-Moment haben, diesen Klick-Moment, den ich jetzt schon oft gesehen habe, so auf den Roadshows, ja, bei Leuten, die vielleicht noch ganz neu sind in dem Bereich, und dann guckt man mal irgendwie 5 Minuten über deren Schulter und hilft für ihren Bereich was zu bauen, ne? Ganz egal, wie fern das jetzt ist von dem, was man selber macht, wenn man dieses grundsätzliche Wissen, so wie kann ich AI nutzen und irgendwie eine ganz andere Domäne so also verbindet, kann man relativ schnell helfen. Das ist mir auch irgendwie aufgefallen und das ist super schön zu sehen, wie dann Leute so, ah, okay, es irgendwie klappt ja doch für mich, so diesen Effekt haben. Ja, das.
Und ich finde Freude. diese ja, hast du gerade bezeichnet, diese Klickmomente. Ja. Bei mir ist es so, je mehr Klickmomente ich sammle, desto eher verbinde ich sie dann später auch. Also ich glaube, das Thema Coding war bei mir auch so ein Thema. Ich meine, wir sind beide auch sehr, sehr neugierige Menschen und ging mir wie so ein bisschen wie bei dir. Oh, hätte ich gerne mal gelernt, hätte gerne mal Ideen umgesetzt, so, aber boah, kann halt nicht coden,
deswegen lass ich sein. Fürs Leben, ne? Und
ja, und Ideen einfach auf Wiedersehen. Genau. Und jetzt, ich habe erst vor ein paar Tagen brauchte ich ein kleines Tool, was mir in einem bestimmten Videobereich Sachen editiert und hatte halt keine Lust, online zu suchen nach einem Tool, das vielleicht kann, vielleicht kostenlos ist, vielleicht keine Limitierung hat. Habe ich mir mit Cursor halt eben selber gebaut. Und ich merke selber auch, was du gerade auch erklärt hattest, so diesen Aha-Moment bei den Leuten, wenn das einmal ausgelöst ist, ich glaube, das bringt so einen Stein ins Rollen,
absolut,
oder?
Absolut. Das ist das Wichtigste. Das ist Wichtigste und das ist, glaube ich, auch so der echt der größte Hebel. So so viele Leute es geht, wie es geht, irgendwie von 0 auf 1 zu kriegen. Ja, also ist klar, dass man nicht startet und irgendwie der super AI-Experte, Expertin ist. Das muss auch nicht, aber ja, sich damit halt da einmal irgendwie so ranzutrauen und schnell diesen Aha-Moment zu haben, im besten Fall wirklich mit etwas, also aus dem eigenen Bereich, womit man irgendwie jeden Tag eigentlich so zu tun hat und dass man dann merkt, oh, mit KI könnte ich das vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen einfacher machen und spart mir Zeit oder so. Das bringt dann so die Kreativität ins Rollen, definitiv. Das ist so, ja. Das,
und wie siehst du dann, was gerade gesagt, Kreativität bringt das ins Rollen? Ja, wie kritisch oder wie notwendig siehst du auch im weitesten Sinne technische Skills bei der Anwendung von generativer KI, gerade in dem, was du dann auch vermittelst und wo die Leute enablest? Würdest du sagen, okay, wenn du so ein bisschen Internet kannst, hat das schon Vorteile? Oder glaubst du oder merkst du, dass die Technologie einfach so zugänglich wird, dass jeder damit einfach sehr viele Steine ins Rollen bringen kann?
Also grundsätzlich würde ich sagen, ist das die Entwicklung. Es wird sehr zugänglich, so dass jeder schnell Steine ins Rollen bringen kann. Und ich glaube, dass das auch weiterhin die Richtung ist, in die es so geht. Also wenn man heute sich beispielsweise so das ChatGPT-Interface anguckt, du hast immer noch die Option, ein Model zu wählen. Ob du jetzt mit 4.0 arbeiten möchtest oder 0.3, 0.1, 0.1 Mini. Ja, es ist immer noch irgendwie so deine Entscheidung. Das heißt, da brauchst du ja schon mal so ein bisschen Hintergrundwissen, um zu verstehen, wo ist denn welches Model irgendwie gut drin? Was ist meine Task, die ich gerade hier, die Aufgabe, die ich gerade bearbeiten möchte? Und was passt dann am besten dazu? Ne? Also da ist ja schon so ein bisschen, sage ich mal, involviert, dass du eine Entscheidung triffst als Mensch mit deinem Hintergrundwissen. Und ich glaube, dass das, könnte ich mir vorstellen, halt in Zukunft so ein bisschen wegfällt. Ja, also dass vielleicht auch die Systeme für dich schon entscheiden. Ne? Also dass anhand deines Prompts vielleicht so erkennen, okay, das ist irgendwie ein Prompt für 4.0 oder was auch immer wir da nutzen werden. Und deswegen glaube ich, geht es auf jeden Fall so in die Richtung, ja, dass du immer weniger eigentlich so technisches Hintergrundwissen brauchst, um die Dinge zu bedienen. Nichtsdestotrotz ist das halt immer noch ein Riesenwert und ein Riesenhebel zu verstehen, was da alles so passiert. Ja, also ich glaube, vielleicht ist jetzt Computer Science so als Fach, ja, heute nicht mehr der ultimative Hebel, um jetzt Produkte bauen zu können, so, ne? Also so, weil, wie gesagt, du hast mit Cursor und solchen Tools geht es eigentlich jetzt nur noch um Natural Language, um Software-Code kreieren zu können. Aber um vielleicht das System so gut wie möglich halt anleiten zu können, auch den Code vielleicht irgendwie nachvollziehen zu können, zu sehen mit deinem menschlichen Kriterium, wo sind hier vielleicht Schwächen, was kann man ausmerzen und so weiter, wird, glaube ich, immer wertvoller in der Hinsicht, ne? Also da auch ein bisschen so ein Paradoxum vielleicht, ja. Stimmt. Aber ja, deine initiale Frage war, geht's immer mehr so in die Richtung halt als sozusagen mal ohne technischen Hintergrund Dinge bedienen zu können, da würde ich auf jeden Fall sagen, ja, voll.
Es gab ja auch, Sam Altman hat das schon so ein bisschen mal angeteasert, dass es, was du gerade skizziert hast, auch in die Richtung geht, dass du halt nicht mehr diesen Model Selector hast, weil ganz ehrlich, nehme ich jetzt ein O3 Mini, O3 Mini High, O1 oder ein GPT 4.5, probiere ich mal so ein bisschen auszuprobieren, zu testen, aber am Ende 99% der User werden sagen, ich nutze halt KI.
Ja, genau. Punkt. So. Ja, total.
Siehst du denn diese einfache Zugänglichkeit, auch diese Reduzierung von Auswahlmöglichkeiten und Beeinflussung der Technologie nur als Vorteil? Oder siehst du auch Sachen, wo du sagst, boah, es macht es vielleicht zu einfach?
Also grundsätzlich, wie gesagt, bin ich ein Befürworter davon, so viel wie möglich, also so schnell wie möglich dort auch irgendwie von 0 auf 1 zu bekommen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie an meine Eltern denke oder so, dann glaube ich, wird das wahrscheinlich helfen, da nicht so viele Optionen zu haben. Ne? Also Optionen, sag ich mal, machen ja auch die Komplexität des Ganzen größer. So, also mir fällt jetzt ad hoc gar nicht irgendwie ein, was da Nachteile sein könnten. Hast du an was gedacht? Oder?
Habe ich auch fairerweise nicht in die Shownotes oder nicht in die Vorbereitung reingepackt. Die Frage ist ziemlich fies von mir. Ich glaube einfach, dass natürlich dadurch, dass du so Auswahlmöglichkeiten, Komplexität rausnimmst, wird es halt immer schwieriger zu verstehen, was du da eigentlich bedienst. Mhm. Und vielmehr hat man dann irgendwann einfach diese eine Intelligenz, die man bedient und gar nicht mehr weiß, was im Hintergrund passiert, dass es verschiedene Modelle überhaupt gibt.
Vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung, ne? Es gibt ja OpenAI Playground beispielsweise, wo du wirklich, ne, die Temperatur des Modells einstellen kannst und so weiter, wirklich so Feintuning betreiben kannst. Vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung, du hast halt ein Direct-to-Consumer-Produkt, was sehr einfach sozusagen gestaltet ist, wenig Optionen, also Apple-like, sag ich mal. Und dann hast du vielleicht eins, was so ein bisschen mehr für die Android-Minds gemacht ist, wo du halt ja, feintunen kannst.
Basteln
so.
Kannst.
Genau, wo du basteln kannst, ja.
Stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt. Vielleicht gibt es dann zwei Versionen. Oder so ein Advanced Mobile GPT, wo du so umswitchen kannst.
Ja.
Finde ich cool. Mega cool. Ich glaube, das über das Thema Lernen können wir wahrscheinlich auch noch echt noch mal irgendwie Stunden reden. Aber dann wird es ein bisschen lang. Aber ich finde es auch ein enormer Skill. Und da kommen wir auch mehr oder weniger irgendwie ein bisschen beide her. Aber lass uns doch mal kurz über die Medienwelt noch mal ein bisschen sprechen. Mal so deine ganz persönliche Sicht. Du kriegst ja jetzt viel im Medienbereich auch mit. Siehst auch, wie Technologien adaptiert werden und entwickeln. Und gar nicht so aus der Bertelsmann-Brille, sondern aus der Kilian-Brille. Was ist so deine Meinung zu dem Thema KI in der Medienwelt? Glaubst du, dass sich da viel ersetzt wird? Glaubst du, dass die Wertigkeit irgendwie woanders liegen wird? Was ist so dein Blick da drauf?
Also ich glaube, grundsätzlich haben wir da ja, sicherlich eine persönliche Meinung, aber so einen totalen Shift. Es gibt ja diesen Begriff der Creator Economy auch, ne, dass immer mehr so zu, ich will nicht sagen, Personenmarken aufgeschaut wird, aber die haben natürlich eine sehr große Wichtigkeit bekommen. Und ich glaube, hier sieht man schon, dass als einzelne Personenmarke, dass man mittlerweile halt so echt ein kleines Medienunternehmen sein kann. Jeder kann irgendwie so ein Creator sein und sich halt auch diesen Tools bedienen, um seine Arbeit so super effektiv und viel effizienter zu gestalten, wo man vielleicht vorher noch irgendwie ein Team für gebraucht hat. Ne? Also man stellt sich mal vor, irgendwie, man wollte früher einen YouTube-Channel internationalisieren, so von Deutsch auf Spanisch oder so. Ja, also dann war vielleicht die einzige Option, ne? Du sprichst entweder Spanisch oder holst dir irgendwen rein, der deinen Content localized, ja. Und heute kannst du vielleicht mit 11 Labs und einem Avatar-Tool das relativ easy lokalisieren. Ne? Also kann man jetzt immer noch drüber reden, was ist dann der Wert und so weiter. An dem Ganzen wollen Leute das wirklich sehen. Aber gerade wenn es jetzt zum Beispiel in diesen Education-Bereich geht, ne, und es ist, sage ich mal, Content, den du eh ansehen musst, ja, um irgendwie ein Degree zu bekommen oder so, dann ist es schon heftig. Und wie gesagt, so diese grundsätzliche Dynamik in dieser Creator Economy, also das nehme ich schon wahr, ne, dass natürlich halt einzelne Personen richtige Speedboats sind und halt richtige Medienunternehmen halt so werden können. Ist nicht alles in der Größe jetzt irgendwie so wie so ein Mr. Beast oder so, ne? Also, muss ja auch gar nicht.
Habe ich auch gerade dran gedacht, genau.
Genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute arbeiten in seinem Team. Der macht natürlich jetzt alles Mögliche, da irgendwelche Pizza-Brands und so. Aber wenn es jetzt nur um irgendwie den reinen Aufbau irgendwie von einem YouTube-Kanal oder so gehen könnte, kann man das ja zu Millionen Subscribern skalieren. Ja? Und da würde ich mir jetzt auch mal aus dem Fenster lehnen, mit irgendwie alleine. So, ne? Würde ich sagen, geht auf jeden Fall. Ne? Ging auch vorher, aber, ja,
aus dem Kinderzimmer.
Genau, aus dem Kinderzimmer, aber die Effizienz und so, ja, das ist natürlich nochmal jetzt ein anderes Level. Und das finde ich halt schon. Ist krass, ne? Also das ist eine interessante Perspektive.
Ich glaube, Mr. Beast ist auch ein sehr gutes Beispiel, weil der hat ja auch seine Channels ja auch, also der hat ja quasi die Channels dupliziert und dann nochmal localized mit
dem
Dubbing von ihm.
Ah, okay.
Ja, es gibt einen spanischen Mr. Beast Channel, wo quasi die Videos 1:1 da sind, nur halt mit Spanisch gedubbt. Klingt gut. Okay. Mittlerweile hat YouTube das ja auch quasi als Feature mit drin, was ich immer noch ein bisschen weird finde, wenn ich irgendwie so ein englisches Video sehe, wo ich weiß, der Content ist englisch, dann bekomme ich so eine deutsche Stimme, die so ganz komisch ist. Aber das heißt, du würdest ja auch sehen, dass die Medienwelt vor allen Dingen auch mehr Leuten Zugang oder Ideen mehr Gehör verschaffen
kann. Jeder kann Creator sein, so heutzutage, ne? Also da du brauchst halt kein fancy Equipment mehr und so weiter, große Teams, Production Studios und so weiter. Das ist halt super so für alle, die irgendwie mit kleinem Budget starten wollen.
Ja. Wie schätzt du, weil das ist eigentlich der perfekte Überleitung zur nächsten Frage, wie schätzt du denn so die Dynamik ein zu großen Medienhäusern? Wenn du jetzt sagst, jeder kann ein Creator sein und jeder kann Millionen von Reichweite generieren, aus dem Kinderzimmer raus, mal so ganz abstrakt gesagt. Das ist ja auch eine Challenge für große Player, für große Medienhäuser. Wie schätzt du so die Dynamik ein? Weil wenn ich jetzt sage, so ja gut, man braucht jetzt keine 20 Redakteure mehr für irgendwie ein Magazin, sondern habe jetzt so einer, der irgendwie skalieren kann, da irgendwie mit KI das irgendwie smart macht, dann ist ja plötzlich auch so eine Medienmarke will nicht sagen wertlos, aber im Verhältnis entwickelt sich halt da auch eine ganz andere Entwicklung. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube einfach, dass es ganz neue Türen öffnet, ne? Also meine persönliche Meinung wäre da echt zu sagen, ich würde das jetzt weniger als so als Konkurrenzmodell sehen, sondern eher so als halt Entwicklung, die auch neue Türen aufmacht für Kollaborationen, ja, irgendwie etablierte Brands mit Creatoren zusammen beispielsweise, ja, und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel halt aus einer etablierten Marke, die vielleicht eine etablierte Show hat und so weiter, für etwas steht, mit dann vielleicht einem neuen Gesicht oder so von jemandem, der sich, ne, wie du eben gesagt hast, aus seinem Kinderzimmer hochgearbeitet hat und so, bringt ja total spannende und erfrischende Perspektiven rein. Von daher glaube ich auf jeden Fall, ja, eine Zukunft,
eher eine Chance, also.
Die eher eine Chance ist, ja.
Ich glaube, meine Perspektive wäre darauf, ich glaube, die Medienunternehmen im weitesten Sinne, die sich davor jetzt verschließen und sagen so, nee, wir sind hier alt eingesessen, man kann nur geil sein, wenn man irgendwie 300 Leute hat und irgendwie Zeitungen druckt. Ich glaube, an der Einstellung sollte man ruckeln, weil ich glaube, sonst werden solche Unternehmen das wahrscheinlich schwierig haben. Man sollte da schon Technologie und auch ja, dynamisch offen sein, wie jetzt zum Beispiel auch bei euch das so ist. Ja. Ich glaube, dann hat man sonst schlechte Karten.
Ja.
Und jetzt so mal zum Schluss. Wir haben jetzt ganz viel über KI geredet, über Bertelsmann, über Medienhäuser. Mit den technologischen Entwicklungen, die jetzt in den letzten 2-3 Jahren seit Jasper und ChatGPT etc. passiert sind, was für Entwicklungen in der KI-Welt findest du persönlich gerade am faszinierendsten, die vielleicht in den nächsten Jahren bei dir vielleicht nochmal auf der Matte ein bisschen anders, eine andere Gewichtung haben? Ist das Robotics? Ist das Computer Use? Ist das einfach Kinofilme mit KI? Was ist so dein Thema, wo du sagst, boah, da würde ich all in gehen? Das finde ich total krass.
Ja, boah, es gibt so viele Bereiche, die total spannend sind. Es ist super schwierig, eins rauszupicken. Ich würde einfach mal so ein paar, glaube ich, nennen. Also, wenn ich mir so im Bereich halt so Content Creation, würde ich sagen, was eine super spannende Perspektive ist, die ich auch mitgenommen habe aus dem angesprochenen Event von der Bertelsmann University. Das war ein Speaker, Martin Herlin, der im Grunde genommen gesagt hat, also ist ein Video-Creator, wenn man so möchte, und dem Grunde genommen gesagt hat, die spannendsten KI-Kampagnen sind halt welche, die man vor KI gar nicht machen konnte. Ne? Also im krassen Gegensatz dazu, jeder von uns kennt so die Coca-Cola-Kampagne, ja, mit dem Coca-Cola-Truck, der so um die Weihnachtszeit dann auch, glaube ich, nach wie vor in den Fernsehprogrammen ausgestrahlt wird. Und der Santa Claus von Coca-Cola und so. Ich glaube, da gab es jetzt irgendwie, ja, letztes Jahr wahrscheinlich dann ein KI, also eine KI-Kopie von. Und das ist ja so eine Kampagne, die ging vorher auch und die wurde jetzt einfach nochmal so in KI repliziert, wenn man so möchte. Ja. Die viel spannenderen Kampagnen sind aber eigentlich die man heute machen kann, die vorher eben nicht gingen. Ne? Also beispielsweise hat er eine Kampagne gemacht, tatsächlich mit jungen Leuten, jungen Sportlern, die Opfer des Krieges sind in der Ukraine, und hat die sozusagen wiederbelebt, ja, für so eine Videokampagne, natürlich alles in Absprache mit den Eltern und so weiter und so fort, aber hat da eigentlich so eine Message gesendet, die eigentlich so aus dem Sportkontext kam, aber halt mit, ne, jungen Leuten, die natürlich heute diese Kampagne nicht mehr hätten machen können, weil sie tragischerweise nicht mehr am Leben sind. Aber das sind natürlich Facetten und Aspekte, die sich da öffnen für Kreative, das ist ein sehr extremes Beispiel, aber die natürlich ganz neue Perspektiven irgendwie öffnen. So, und das war echt was, wo ich vor diesem Event noch gar nicht so drüber nachgedacht hatte, ne? Dass man ja nicht nur, also es ist eigentlich vielleicht gar nicht so wirklich darum geht, jetzt Dinge effizienter und schneller zu machen und günstiger und so, sondern auch kreativen Tools an die Hand gibt, um Dinge zu machen, die vorher gar nicht gingen. So, also wirklich einfach so das kreative Feld zu erweitern, fand ich super krass. Ne? Und ich glaube, da sehen wir in nächster Zeit einiges, könnte ich mir vorstellen, ohne jetzt hier eine Crystal Ball Vorhersage zu machen. Das finde ich immer schwierig, will ich mir auch nicht anmaßen. Aber grundsätzlich so im Video-Content-Bereich oder Content-Creation-Bereich finde ich das halt spannend. Und ansonsten, was mich persönlich begeistert, ist halt wirklich so in einem großen Bereich Education, Skill Acquisition, was man sich selbst beibringen kann mit KI. Ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst von, ich weiß nicht, wie alt die ist, so ein kleines Mädchen, wahrscheinlich irgendwie 10 Jahre oder noch jünger, die dieses YouTube-Video gemacht hat, wo sie sich selber filmt, so ein Screen Recording macht, wie sie Cursor benutzt und dann so eine App codet. Ja. Also ja, ziemlicher Wahnsinn. Dinge, die vorher nicht möglich waren. Und das finde ich unglaublich spannend. Ne? Also was in dem ganzen Bereich Education passiert. Education sowieso für mich einer der großen so Schlüsselthemen unserer Gesellschaft. Und da sehe ich eigentlich also super viele Möglichkeiten halt, ne, das zu verbinden, diese beiden Welten und ja, neue Perspektiven zu schaffen. So. Und ja, was noch alles so passiert, ich glaube, es ist super schwierig, das alles hervorzusagen.
Das sowieso nicht.
Es ist super dynamisch, ja. Und ich glaube auch, das ist jetzt auch nochmal so ein persönlicher Take von mir. Wahrscheinlich macht es auch Sinn, dass wir so als User so ein Stück weit davon wegkommen, immer jetzt so dem neuesten Model hinterher zu jagen und irgendwie, ne, vielleicht aufs neueste Tool aufzuspringen und so und irgendwelche Benchmarks übereinander zu legen. Ich glaube, so seit ich da mich so mit befasse und, ne, klar, berufsbedingt und so, tue ich das und finde das auch super interessant, ne, aber wahrscheinlich für das Gros der Leute, ist wahrscheinlich so, wenn man mal rauszoomt aus den ganzen News, ein bisschen Abstand hat, dann kann man eher bewerten, was jetzt irgendwie Neues war und was irgendwie Signal war im Nachhinein. Und am Ende des Tages geht es, glaube ich, darum, halt, dass wir im Grunde mit dieser neuen Art zu arbeiten uns irgendwie vertraut zu machen, dass wir auf einmal jetzt alle irgendwie einen Assistenten haben. Ne? Und da müssen wir uns natürlich irgendwie die Frage stellen, wie wir die nutzen können, um unsere Sachen irgendwie effektiver zu machen oder besser oder neuer, kreativer, was auch immer der eigene KPI, der eigene Anspruch daran ist, aber auch halt irgendwie kritisch hinterfragen zu können, so welche Sachen wir vielleicht lieber nicht mit KI machen sollten, ne? Also wo vielleicht irgendwo auch die Grenze ist.
Noch nicht.
Genau, oder noch nicht, ja. Wo wir als Mensch vielleicht irgendwie was am besten können, ne? Also, ja.
Ich glaube, ne? Ich glaube, das war noch ein super Punkt von dir. Ich glaube, den will ich auch nochmal unterstreichen, weil, glaube ich, echt wichtig ist, nicht diesen Benchmarks unbedingt hinterherrennen. Ja, es gibt neue Modelle. Aber was ich für mich einfach auch gemerkt habe, mein so ein O3-Model von OpenAI ist irgendwie ziemlich gut darin, PhD-Level-Aufgaben zu lösen. So, ich habe in meinem Arbeitsalltag relativ wenige PhD-Level-Aufgaben. Und das heißt, wir haben eigentlich ja schon so viele Technologien, die wir gar nicht ausreizen und die sind, also, und das gar nicht so nutzen, wie sie eigentlich nutzen kann. Und da weiß ich nicht, ob unbedingt ein neues Modell das besser machen würde oder einfach nur mehr Unruhe bringen würde. Ich glaube, eher zweiteres.
Ja, also.
Meistens.
Du bist vielleicht da so auch technisch noch ein bisschen irgendwie näher dran. So, es gibt ja wahrscheinlich, es gibt kein Limit, ne, wo diese Entwicklung irgendwie hingehen könnte. So, ne, deswegen.
Nobody knows,
ne, ja. Am Ende geht's halt darum, was machst du draus, so, ne? Und das hat ja jeder irgendwie so selber in der Hand. Und wie gesagt, da glaube ich halt, kommt's dann auch drauf an, dass wir dieses menschliche Kriterium uns bewahren. Zu unterscheiden zu können und zu entscheiden zu können, was macht Sinn, mit KI zu machen, was macht Sinn, nicht mit KI zu machen. Also jeder hat irgendwie, du hast eben hier LinkedIn und andere Social-Media-Netzwerke angesprochen, jeder hat schon mal irgendwie diese Social-Media-Kommentare gesehen, die so offensichtlich KI-generiert sind. Ja, also das braucht niemand, ne? Das kreiert null Wert, ne? Wirklich null, das bringt eher so einen sozialen Abstand. Ne? Und
ist halt dann kein Social Media
Netzwerk mehr. Genau, das ist nicht mehr Social, ne? Social Media ohne Social, ja. Wenn man so möchte. Also ja, ich glaube, wie gesagt, darauf kommt es an, dass wir auch als Einzelne bewerten können, wie wir KI nutzen, wann wir KI nutzen und wie wir es dann für unseren Bereich am besten machen.
Und ich glaube, das ist das Schöne, wenn man dann halt einen Partner an der Seite hat, auch Company intern, der das halt auch so ein bisschen pusht und da halt auch die Leute enabled dazu im Education-Bereich oder auch in allen anderen Bereichen, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da ist der AI-Hub eine super Initiative, um das halt auch in so einem Konsortium zu machen. Und wahrscheinlich auch der smartere Weg, man wird die Zukunft zeigen, anstatt dass jedes Unternehmen so sein eigenes Süppchen kocht, sondern halt so gucken, okay, wie kriegt man denn die Power zusammen gebündelt. Ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage. Ja. Vielleicht hast du dir gerade aber auch schon beantwortet, vielleicht hast du aber auch noch eine bessere Antwort oder fällt dir was Besseres ein. Wenn du mit den verschiedenen Divisions und verschiedenen Menschen einfach redest, was wäre, und das dann auch als quasi Message nach draußen für alle Zuhörenden da draußen, was ist so der eine Part oder das eine Thema, wo du, oder der eine Fact vielleicht auch, wo du sagst, damit öffne ich bei ganz vielen Menschen die Tür. Was ist so die, was sollte man über KI wissen, wenn man noch nicht so tief drin ist oder mich so tief damit beschäftigt hat, aus deiner Meinung nach?
Kann ich dir auf jeden Fall eine Antwort zu geben aus eigener Erfahrung. Also ich glaube, es geht gar nicht so darum, jetzt irgendeinen Fact oder so zu kennen, irgendwas Technisches oder so, ne, was KI kann, sondern es geht wirklich um den Moment zu verstehen, was man selbst damit machen kann. Und ich höre immer wieder sozusagen diese, dass noch so eine gewisse Diskrepanz besteht, ne, dass jetzt irgendwie User sagen, ja, ich verstehe schon, das ist eine mächtige Technologie und so weiter. Also das ist nicht das Bottleneck hier, zu verstehen, dass es eine mächtige Technologie ist und so weiter, sondern eher, dass man immer wieder hört, aber für meinen Bereich irgendwie verstehe ich nicht so richtig, was ich damit machen kann. Oder da hilft mir nicht. Oder ich brauche jemanden, der mir das sagt, was ich damit machen kann und so weiter. Und diesen Moment halt zu haben, ne, einmal durchzuspielen, ich bin Jens, ja, mein Alltag sieht so aus, ich arbeite bei dieser Firma, wir machen das und das, meine Rolle ist dies. Und da einmal zu sehen, was sind potenzielle Sachen, wo man KI andocken kann, ja, um Dinge einfacher zu machen, um sich selber das Leben einfacher zu machen. Das ist dieser Klick-Moment, dieser Aha-Moment, über den wir gesprochen haben. Und da gibt's ja, es gibt sogar ein Custom-GPT dafür von ChatGPT selber, also von dem OpenAI-Team selber. Ich glaube, heißt irgendwie so Use Cases, ChatGPT Use Cases oder so. Wenn man das mal in den Custom GPT Store eingibt als Suche, dann müsste der relativ weit oben erscheinen. Das ist im Grunde ein Custom GPT, der genau diese Fragen halt stellt an den User. Ja, wer bist du? Wo arbeitest du? Was machst du?
Wie sieht lustig, habe ich auch mal gebaut. Ja. Wo ist denn das auch mal?
Ja, haben sie. Und das ist etwas, was ich super gerne nutze, so auch auf den Roadshows, ne, um genau dieser Frage oder genau diesen Zweifeln sozusagen zu entgegnen. Ist super cool, verstehe ich, aber ich verstehe noch nicht so ganz, wo ich es jetzt in meiner Rolle sozusagen nutzen kann, ne? Und bisher, glaube ich, haben wir keinen Workshop beendet, in dem dann jemand gesagt hat, so, vorher wusste ich nicht, wofür ich es benutzen soll und jetzt weiß ich es immer noch nicht. Also das gab's nicht. Bisher konnten wir, glaube ich, jedem da irgendwie mal helfen.
Irgendwas nimmt man immer mit, irgendein Impuls, und ich glaube, manche mehr hat, manche weniger. Ja. Aber mega cool. Du, Kegan, vielen, vielen Dank, kann ich nur sagen. Erstmal für deine Zeit, für deine Insights vom AI Hub. Ich glaube, wir haben auch viel über das Thema Education und Skills und die Möglichkeiten und die positiven Chancen mit KI gesprochen. Da erstmal vielen, vielen Dank für deinen Input. Glaube ich, echt cool. Und ich glaube, da kann jeder und jede noch was mitnehmen. Vielleicht auch wie große Schiffe, wie so ein Bertelsmann damit umgehen. Ich glaube, da kann man sich auch nochmal eine Scheibe von abschneiden. Von daher, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir, Jens, für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.